Талим.
Освіта.
Наука.
Едукаціон.
Образування.
Едукаціон.
Inklusion, abgeleitet vom lateinischen Verb includere, bedeutet aufnehmen, einbeziehen. Ist die Rede von Menschen mit Behinderung, so werden schnell Stimmen laut, die Gleichberechtigung fordern, selbstverständlich keine Unterschiede machen wollen. Inklusion heißt dann das Zauberwort. Doch was genau bedeutet das im Alltag, im Schulalltag? Nach der Definition der UNESCO bedeutet inklusive Bildung,
dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale entwickeln zu können, unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen, Geschlecht, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen.
Genau dafür setzt sich alltäglich Johanna Müller ein, Standortleiterin für den Fachbereich Inklusion an der Rahn-Oberschule in der Kochstraße in Leipzig. Lehrerin war nicht auf Anhieb der Traumberuf dieser eindrucksvoll faktenbündelnden Frau.
Also ich bin da in dieses ganze Lehrerinnen-Ding so ein bisschen reingerutscht. Das muss man dazu sagen. Also ich bin da sehr unvoreingenommen gelandet, weil mich das eigentlich nie interessiert hat. Ich wollte nie Lehrerin werden. Und dann bin ich da trotzdem irgendwie gelandet und war erstmal so, okay, ich will das machen, was am weitesten davon entfernt ist, eine klassische Lehrerin zu sein. Und das war für mich die Unterrichtung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das habe ich dann studiert und hatte da eine der Koryphäen auf dem Gebiet als Professorin, Frau Professor Dr. Schuppner, die ganz, ganz viel auch so zum Thema gesellschaftliche Teilhabe und sowas macht. Und da wurde ich also in meinem Studium enorm viel mit dem Thema Inklusion konfrontiert. Und dann haben ein paar glückliche Umstände zusammengespielt, dass ich dann in Halle an einer inklusiven Schule gelandet bin und dort ganz viele tolle Ideen gesehen habe, wie man Schule machen kann. Und so hat sich das über die Jahre eigentlich aufgebaut. Also das kam so unbemerkt, hat sich in mein Leben geschlichen, möchte man fast sagen. Und dann in Halle in den Jahren auf jeden Fall fest verankert. Und jetzt in den letzten 3,5 Jahren, seit ich hier bin, mit einer Leidenschaft in mir entfacht, die ich für das Thema tatsächlich so nicht erahnt hätte bei mir.
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Definition von Behinderung durch das Bundesteilhabegesetz geändert worden. Demnach versteht man seit dem 1. Januar 2018 gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 9. Sozialgesetzbuch unter Behinderung
Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungsbedingten und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit hindern können.
Eine ganz, ganz reine Inklusion nach höchstem wissenschaftlichen Verständnis würde eine Zuschreibung von Förderbedarfen für Kinder ausschließen. Also man würde nicht mehr ein Kind zu einem Arzt schicken und der Arzt stellt fest, oh, das Kind hat einen Gendefekt oder das Kind hat eine Hörstörung oder was auch immer, sondern man würde gucken, was hat das Kind für Bedarfe, unabhängig davon, ob da irgendein Förderbedarf dahinter steht oder nicht. Aber im deutschen Schulsystem ist es nun mal momentan noch so, dass um finanzielle Zuwendung zu bekommen, um Unterstützungssysteme ermöglichen zu können, um auch pädagogische Unterstützung ranholen zu können, brauche ich für das Kind ein vorliegendes Attest über welche Art des Förderbedarfs da vorliegt. Und das ist eben das Label, was notwendig ist. Mit so einem Label geht aber natürlich auch immer eine gewisse Stigmatisierung einher. Also das Ding ist, ich kann natürlich gelabelt sein als Kind mit attestierten Förderbedarf im Bereich emotional-soziale Entwicklung. Und dann denken ganz viele Menschen gleich, oh, oppositionelles Verhalten, das Kind sprengt mir die Schule, das ist aggressiv, was auch immer. Aber der Förderbedarf emotional-soziales Verhalten, der kann auch völlig anders aussehen, beziehungsweise muss der vielleicht auch gar nicht zutage treten, weil ich den mit mir selber ausmache. Aber natürlich prangt dann trotzdem dieser Stempel irgendwie auf mir drauf. Und das ist, gerade wenn es um lernzieldifferente Förderbedarfe geht, also Lernbehinderung und geistige Behinderung, macht das auch einen Unterschied für die jungen Menschen dann am Arbeitsmarkt. Also wenn irgendwo auf meinem Paper draufsteht, dass ich eine attestierte Lernbehinderung habe, dann erschwert mir das einen Zugang zu ganz vielen Dingen. Und deswegen ist der Wunsch natürlich, dass das Labeln irgendwann wegfällt. Aber andererseits muss man auch dazu sagen, dass das natürlich auch den Kolleginnen dahingehend hilft, erstmal eine grobe Einordnung des Kindes vornehmen zu können. Als wenn ich jetzt 25 Kinder vor mir sitzen habe und überhaupt nicht weiß, was da auf mich zukommt. Also es hat seine Vor- und Nachteile, wie so viele Dinge im Leben.
Seit 2009 gilt auch in Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und damit das Recht auf inklusive Bildung.
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen.
Schon in der Beschäftigung mit der Auslegung von Begriffen werden verschiedenartige Herangehensweisen deutlich. Integration bedeutet, die Rahmenbedingungen bleiben gleich und das Ziel, auf das es ankommt, ist die Zugehörigkeit aller zu einer Gruppe, einer Schulklasse, einer Gesellschaft. Inklusion bedeutet eine Anpassung der Umgebung, der Umwelt an die einzelnen Menschen und ihre Bedürfnisse, sodass alle Menschen, so wie sie sind, gleichberechtigt teilhaben können. Die Ziele von Johanna Müller gehen weit über die Vermittlung von Inhalten hinaus.
Für mich gibt es so im inklusiven Unterrichten zwei Säulen, die für mich unverzichtbar sind, damit es funktioniert. Das eine ist Teamteaching und all das, was damit einhergeht. Und das zweite ist Freiarbeit und alles, was damit einhergeht. Ohne diese beiden Aspekte geht es für mich meines Erachtens nach nicht. Die müssen beide da sein. Zum Thema Teamteaching. Ja, das hat eigentlich hat das nur Vorteile. Also Teamteaching ist ja nicht nur, ich bin gemeinsam in den 90 Minuten Unterricht am Start, sondern ich überlege mir gemeinsam, wie wollen wir den Unterricht machen. Dann werden vielleicht Materialien gemeinsam erstellt. Die Förderpädagogin kann sich vielleicht im Speziellen um die Materialien für die Kinder mit den attestierten Förderbedarfen kümmern und die irgendwie Lernzieldifferent unterrichtet werden, also wo die Materialien so ein bisschen einen anderen Anspruch haben. Und die Fachkollegin kümmert sich um das Material für die Kinder, die auf Regelschulniveau beschult werden. Und dann führt man gemeinsam den Unterricht durch. Über die Durchführung des Unterrichts kann man auch nochmal separat sprechen. Und auch danach arbeitet man noch zusammen, indem man zum Beispiel sagt, okay, bei Leistungserhebungen, wir korrigieren das gemeinsam, weil das natürlich für die Kinder auch viel, viel mehr Fairness schafft, wenn das zwei Leute korrigieren, die sich vielleicht auch noch darüber austauschen. Aber trotz dessen, dass man ja denken müsste, das bringt mir nur Vorteile, haben da Lehrkräfte aus klassischen Schulen heftigste Resistements dagegen. Das ist unfassbar, weil jahrzehntelang das Lehrerinnen-Dasein als ein Einzelkämpferinnen-Dasein gelebt und proklamiert wurde. Also Freiarbeit. Das ist alles, oder also mein Verständnis von Freiarbeit. Auch hier gibt es verschiedene wissenschaftliche Definitionen. Ich möchte hier niemanden auf die Füße treten, der da vielleicht ein anderes Verständnis davon hat. Freiarbeit bedeutet für uns jede Methode, jedes Herangehen im Unterricht, was dafür sorgt, dass die Kinder den Lernprozess in irgendeiner Form selbstständig steuern. Das heißt also, nicht dieses gleichschrittige Vorgehen. Beispiel, ich mache 10 Minuten eine Einführung, dann sage ich, okay, jetzt machen alle ihr Buch auf, auf der und der Seite und machen alle Aufgabe 4a bis 4f. Nach 10 Minuten kontrollieren wir gemeinsam, dann erkläre ich wieder was und dann nehmen alle das Arbeitsblatt und haben 20 Minuten Zeit, das Arbeitsblatt zu lösen. Und nach 20 Minuten müssen alle fertig sein und wir machen das nächste. So, das wäre dieses reguläre gleichschrittige Vorgehen. In der Freiarbeit mache ich das so, dass ich auch am Anfang vielleicht 10 Minuten was erkläre, damit die Kinder einfach abgeholt werden. Man wiederholt noch was, man macht einen Einstieg, man macht eine Motivation, was auch immer. Und dann bekommen die Kinder Arbeitspläne. Die können ganz verschieden aussehen. Aber auf diesen Arbeitsplänen steht drauf, was alles geschafft werden muss. Und anhand dieses Arbeitsplans orientieren sich die Kinder, besorgen sich ihr Material, schauen, okay, mit wem kann ich oder muss ich vielleicht zusammenarbeiten bei den und den Aufgaben. Und dann geht dort jede Person in ihrem Tempo vor. Und diese Arbeitspläne geben total die Möglichkeit, in einer eigenen Geschwindigkeit zu arbeiten und trotzdem dafür zu sorgen, dass alle alle haben am Ende ein Basic-Level der Inhalte erarbeitet. Und da gibt es verschiedene Methoden. Also man kennt vielleicht so Begriffe wie Stationsarbeit oder Lerntheken oder Werkstätten oder Portfolios. Das ist immer ein bisschen abhängig dann von der Lehrkraft, welche Methode sie oder er da präferieren. Und man muss auch ein bisschen gucken, in welcher Klassenstufe man unterrichtet. Die jüngeren Kinder sind natürlich noch nicht so fit mit freiem Arbeiten, wie die das dann in höheren Klassen sind. Also mit steigendem Alter nimmt auch immer mehr die eigene Verantwortlichkeit für meinen Lernprozess natürlich zu.
Es ist faszinierend, im Gespräch mit Johanna Müller so deutlich zu erkennen, dass es wie so oft grundsätzlich um klare Ausgangspunkte geht, um die persönlichen Einstellungen, Erfahrungen und Vorurteile. Und dann gilt es virtuos mit schulischen Möglichkeiten zu agieren, und zwar gleichberechtigt.
Menschen haben halt Angst davor, und das merke ich auch immer wieder, also bei unseren Kolleginnen zum Glück nicht so, aber wenn ich so woanders bin, im Umgang mit Menschen mit attestierten Förderbedarfen, die gleichen Regeln irgendwie anzusetzen. Also die haben totale Hemmungen, ein Kind mit einer geistigen Behinderung zum Beispiel anzumeckern, wenn das Mist macht. Jedes andere Kind würde ich anmeckern in der Situation, aber das Kind mit der geistigen Behinderung, das hat es ja schon so schwer im Leben. Da kann ich das jetzt nicht noch anmeckern. Doch, denn zur Inklusion gehört auch, dass ich alle gleichwertig anmeckere, wenn sie was falsch gemacht haben. Zum Thema, dass die Kinder untereinander auch lernen, Verantwortung zu übernehmen durch inklusive Beschulung, inklusives Setting. Ja, absolut, natürlich. Also das ist ja kein Geheimnis, dass wenn ich schon früh im Leben mit verschiedenen Dingen konfrontiert werde, dass ich dann auch im Erwachsenenalter einen ganz anderen Zugang dazu habe, dass das eine ganz andere Natürlichkeit mit sich bringt einerseits, zu merken, okay, Leute sind sehr unterschiedlich. Also auch in nicht inklusiven Schulen sind Kinder ja unterschiedlich, aber halt nicht in so einer Range, wie das vielleicht an einem inklusiven Standort ist, also ein Standort, der wirklich inklusiv ist. Und gleichzeitig steht bei uns ganz doll im Vordergrund, dass die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für sich, auch für andere. Und nicht nur für den eigenen Lernprozess, sondern ab einem gewissen Punkt auch für den Lernprozess von anderen. Also dieses Verantwortung übernehmen, das ist ein Riesenthema. Und wir müssen ein gut strukturiertes äußeres Gerüst schaffen, damit die Kinder innerhalb dieses Gerüstes dann entsprechend frei arbeiten können.
Jeder Lebensweg birgt Hürden. Und da sei eine Behinderung nicht unbedingt die höchste, betonte Saxophonist Klaus Kreuzeder sein Leben lang, der nach einer Kinderlähmung auf den Rollstuhl angewiesen war.
Ich habe mich ja in diesem Beruf nicht als behinderter Saxophonist verkauft. Ich bin Saxophonist und habe eine Behinderung, eine sichtbare Behinderung. Ich meine, wenn man jetzt eine Brille trägt, dann ist das im Prinzip ja auch schon eine Behinderung. Also es gibt unglaublich viele Behinderungen, die man haben kann. Ja? Das muss noch lange nichts Negatives sein. Also Behinderung kann auch stark machen.